Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück beim True Crime Chills Podcast. So, heute habe ich eine Folge für euch mit hoffentlich sehr wenig Hintergrundgeräuschen. Bei uns ist es im Moment relativ mild, mit sagenhaften 10 Grad am Tag, meistens jetzt die ganze Woche. Und entsprechend habe ich nun einfach mal schnell die Heizung ausgeschaltet, damit ich in Ruhe aufnehmen kann. Aber kommen wir nun zum heutigen Fall. 1997 veränderte sich das Leben einer Familie für immer. Gefolgt von Ereignissen, die noch mehr Fragen als Antworten aufwarfen. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Judy Smith. Judy wurde 1946 in eine Familie mit mehreren Kindern geboren. Nach ihrem Highschool-Abschluss heiratete Judy ihre Jugendliebe. Diese Ehe hielt jedoch nicht lange, aber nicht wie die meisten Ehen enden. Die beiden heirateten zu Zeiten des Vietnamkriegs. Als ihre Jugendliebe als Soldat eingezogen werden sollte, um in Vietnam zu kämpfen, floh er kurzerhand aus den USA nach Schweden, und zwar ohne seine Frau Judy. Seine Flucht bedeutete logischerweise das Ende für ihre noch junge Ehe. Kurz nachdem ihre erste Ehe endete, traf Judy einen Mann namens Charles. Die beiden verliebten sich und heirateten kurze Zeit später. In den kommenden Jahren bekam das Ehepaar 2 Kinder, ein Mädchen namens Amy und einen Jungen namens Greg. Während Charles arbeitete, blieb Judy zu Hause und kümmerte sich um Kinder und Haushalt. Die Kinder waren noch klein, als auch Judy und Charles' Ehe in die Brüche ging. Nach der Scheidung musste Judy sich was einfallen lassen, um sich und die Kinder versorgen zu können. Ich habe keine Informationen aus guten Quellen gefunden, die beschrieben hätten, ob Charles Judy Unterhalt bezahlte oder Judy komplett für sich alleine sorgen musste. Wie auch immer, Judy hatte eine hohe soziale Kompetenz und entschied sich dazu, den beruflichen Weg als Krankenschwester einzuschlagen. Während sie ihre Kinder großzog, ließ sie sich zur Krankenschwester ausbilden. Um in dieser Zeit finanziell über die Runden zu kommen, nahm Judy die staatliche Unterstützung in Anspruch. Nach ihrem Berufsabschluss arbeitete Judy als Krankenschwester, machte Überstunden und war so bald imstande, ihre Kinder und sich selbst sehr gut zu versorgen. Ihr war es wichtig, ihren Kindern ein Vorbild zu sein, und das gelang ihr auch sehr gut. Mitte der 80er Jahre nahm Judy eine Stelle als Privatkrankenschwester an. In dieser Funktion pflegte sie im Auftrag einer Familie einen sehr kranken Mann bei ihm zu Hause. Da sie logischerweise viel bei dem Mann zu Hause anwesend war, lernte sie bald die restlichen Familienmitglieder kennen. Unter anderem auch dessen Sohn, einen Mann namens Jeffrey Smith. Jeffrey, genannt Jeff, war ein erfolgreicher Anwalt, hatte selbst eine Tochter im Teenageralter und war genau wie Judy geschieden. Die beiden verstanden sich auf Anhieb sehr gut und es dauerte nicht lange, bis sich aus dieser Bekanntschaft mehr entwickelte. Jeffrey mochte Judys liebevolle, aufmerksame Art und nicht zuletzt natürlich auch ihre aufopfernde Pflege seines Vaters. Sie fingen an, miteinander auszugehen und schon bald darauf waren sie ein Paar. Obwohl die beiden sehr gut miteinander harmonierten, wollte Judy nichts überstürzen. Sie war bereits 2 geschieden und wollte dieses Mal einfach sicher sein, dass die Beziehung halten würde. Und so warteten die beiden 10 Jahre, bis sie heirateten. Bis dahin lebten sie ein normales Leben in Boston. Jeffrey unterstützte Judy in der Erziehung ihrer Kinder und Judy nahm Jeffreys Tochter wie eine eigene Tochter in der Familie auf. Im November 1996 war es dann soweit. Nach 10 Beziehung heirateten Judy und Jeffrey. Ihre Kinder waren mittlerweile junge Erwachsene. So wie ich es verstanden habe, waren alle Kinder bereits zu Hause ausgezogen und so war die Heirat zugleich auch ein Startschuss, um ihr Leben zusammen zu starten und sich ganz aufeinander konzentrieren zu können. Nur 5 Monate nach ihrer Hochzeit würde sich jedoch alles verändern. Im April 1997 war Jeffrey zu einer Konferenz in Philadelphia eingeladen, wo er unter anderem auch einen Vortrag halten sollte. Das war nicht unüblich. Als erfolgreicher Anwalt einer angesehenen Kanzlei war Jeffrey öfters auf Reisen. Doch dieses Mal sollte Judy ihn begleiten. Sie wollten diese Tage nutzen, um daraus einen kleinen Ausflug zu machen. Laut Online-Berichten hatten die beiden Freunde, welche in der Nähe von Philadelphia, genauer gesagt im benachbarten New Jersey lebten. Diese wollten sie besuchen. Judy plante, Philadelphia zu erkunden und die bekannten Touristentouren zu buchen, während Jeffrey an der Konferenz beschäftigt war. Nach der Konferenz planten sie einen Abstecher, um die gemeinsamen Freunde zu besuchen und einfach eine bessere Zeit als Paar zu verbringen. Die beiden packten also ihre Sachen, fuhren an den Flughafen von Boston, um nach Philadelphia zu fliegen. Doch am Flughafen angekommen, standen sie vor einem Problem. Judy hatte ihren Ausweis vergessen und ohne diesen wurde sie nicht an Bord des Flugzeugs gelassen. An diesem Punkt fragt ihr euch vielleicht, wer macht sich ohne Ausweis auf den Weg an den Flughafen? Ich wusste das auch nicht, aber scheinbar war es so, dass man bis kurz vor 1997 zumindest für Inlandflüge in den USA keine Identitätskarte benötigte. Diese Regelung, welche uns heute allen sehr gut bekannt ist, war damals erst vor kurzem in Kraft getreten. Damit Jeffrey nicht zu spät in Philadelphia ankam, entschieden die beiden, dass Jeffrey mit dem geplanten Flug fliegen würde, während Judy zu Hause ihre ID holen und einfach einen späteren Flug nehmen würde. Judy fuhr also mit dem Bus nach Hause, holte ihre ID, wartete auf den nächsten Flug und flog dann ihrem Mann nach Philadelphia nach. Dort angekommen, trafen sich die beiden im Hotel, in dem sie für die Tage ein Zimmer gemietet hatten. Judy war die ganze Situation so unangenehm und als Entschuldigung brachte sie ihrem Mann Blumen mit, was ich persönlich wirklich süß fand. Am nächsten Tag war die Konferenz geplant, an der Jeffrey teilnehmen würde. Judy hingegen plante ihren Tag so, dass sie etwas von Philadelphia sehen konnte. Sie war noch nie dort gewesen und wollte sich unter anderem diverse Touristenattraktionen ansehen. Nach der Konferenz am Abend planten sie zusammen auf eine Cocktailparty zu gehen, welche von den Konferenzveranstaltern im Saal desselbigen Hotels stattfinden sollte. Die beiden ahnten nicht, dass dieser Tag, der 10. April 1997, alles vollkommen auf den Kopf stellen würde. Am Morgen des 10. April ging Jeffrey gegen 7.30 Uhr nach unten, um im Hotelrestaurant zu frühstücken, während Judy noch am Schlafen war. Als er nach dem Frühstück ins Zimmer zurückkam, war Judy wach und machte sich startklar für den Tag. Die beiden plauderten miteinander über die kommende Konferenz und Judys Tagespläne. Judy plante, vor ihrem Ausflug noch frühstücken zu gehen, weil Jeffrey ihr das Frühstück wirklich, wirklich empfehlen konnte. Die beiden vereinbarten, dass sie sich vor 17.30 Uhr abends wieder im Hotelzimmer treffen, damit sie dann gemeinsam an die Cocktailparty gehen konnten. Sie verabschiedeten sich und Jeffrey machte sich auf den Weg in den Hotelsaal, in dem die Konferenz stattfinden würde. Abends kam Jeffrey gegen 17 Uhr zurück ins Hotelzimmer. Judy war jedoch nicht da. Er wartete auf sie und fragte sich, ob er vielleicht die falsche Zeit im Kopf hatte. Als Judy auch nach 17.30 Uhr immer noch nicht da war, ging er nach unten, um nachzusehen, ob sie vielleicht doch schon auf der Cocktailparty auf ihn wartete. Doch dort angekommen, war Judy nirgends zu sehen. Also ging Jeffrey wieder zurück ins Hotelzimmer, in der Hoffnung, dass sie sich einfach verpasst hätten. Jedoch auch da war Judy nirgends zu finden. Um sie nicht zu verpassen, ging Jeffrey ein paar Mal hin und her. Nach unten zur Cocktailparty, dann wieder zurück ins Hotelzimmer und so weiter. Doch als Judy auch nach einer guten Stunde immer noch nicht auffindbar war, begann er sich Sorgen zu machen. Vielleicht war ihr auf ihrer Tour irgendetwas zugestoßen. Er bat einen Mitarbeiter am Hotelempfang, in den lokalen Krankenhäusern anzurufen und nach seiner Frau zu fragen. Doch unter dem Namen Judy Smith war niemand eingeliefert worden. Mit einem mulmigen Gefühl rief er Judys Kinder an, um zu fragen, ob diese an diesem Tag etwas von ihrer Mutter gehört hatten. Doch die Kinder wussten auch nichts. Jeffrey beschloss, nach Judy zu suchen. Er nahm sich ein Taxi und fuhr zu den Touristenattraktionen, die Judy seines Wissens nach besuchen wollte. Vielleicht hatte sie auch einfach die Zeit vergessen und er machte sich ganz umsonst Sorgen. Doch Judy war wie vom Erdboden verschluckt. Es wurde nun bereits dunkel und Judy hätte sowieso keinen Grund gehabt, um diese Zeit noch unterwegs zu sein, zumal sie ja für die Cocktailparty verabredet waren. Nachdem er Judy wirklich nirgends finden konnte, entschied sich Jeffrey dazu, die Polizei zu verständigen. Diese teilten ihm mit, dass er 24 Stunden warten müsse, um sie vermisst zu melden und dass er sich am nächsten Tag nochmals melden solle. Jeffrey fühlte sich verständlicherweise sehr hilflos. Zurück im Hotel erzählte er seinen Kollegen von der Situation. Die Nacht verging ohne ein Lebenszeichen von Judy. Am nächsten Tag fuhr Jeffrey direkt zur nächsten Polizeistation, um seine Frau als vermisst zu melden. Zu Jeffreys Überraschung waren die Polizisten dieses Mal von Anfang an sehr aufmerksam und nahmen den Fall ernst. Internetberichten zufolge war wohl der Bürgermeister von Philadelphia ebenfalls an der Konferenz anwesend gewesen und entsprechend hatte er am Abend zuvor mitbekommen, dass Jeffrey seine Frau suchte. Scheinbar war er es, der die Polizei darauf ansetzte, dem Fall nachzugehen. Jedenfalls begann die Polizei damit, die Hotelangestellten zu befragen, ob sie Judy gesehen hatten, an jenem Morgen, bevor sie zu ihrer Stadttour aufgebrochen war. Tatsächlich hatte Judy nach dem Weg zur nächsten Bushaltestelle gefragt. Als Judys Vermisstenmeldung in den Nachrichten ausgestrahlt wurde, meldeten sich auch einige Zeugen. Jemand will sie an einer Bushaltestelle circa 10 Minuten vom Hotel entfernt gesehen haben. Eine weitere Person berichtete, sie habe Judy circa um 15 Uhr nachmittags in der Nähe des Hotels gesehen und dass sie sich komisch und orientierungslos verhalten habe. Dies ließ die Ermittler natürlich aufhorchen. Als Polizisten zu der besagten Stelle ausgesandt wurden, fanden sie tatsächlich jemanden. Eine obdachlose Frau, die Judy zum Verwechseln ähnlich sah und sich entsprechend den Aussagen verhielt. Es war also mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht Judy gewesen, die die Zeugen gesehen hatten. Während die Polizei weiter nach Hinweisen suchten, verteilte Judys Familie Vermisstenflugblätter in und um Philadelphia. Jeffrey beauftragte sogar einen Privatermittler, der in der Suche nach Judy helfen sollte. Dieser Privatdetektiv fand heraus, dass in einem Einkaufszentrum, circa 20 Minuten vom Hotel entfernt, an dem Tag von Judys Verschwinden eine Frau gesehen wurde, die sehr verwirrt wirkte. Diese Frau habe eine Teenagerin angesprochen und sogar versucht, diese davon zu überzeugen, mit ihr mitzugehen. Das Aussehen der Frau passte auf Judys Beschreibung. Judy hatte jedoch keine Vorgeschichte, die auf eine psychische Erkrankung oder Ähnlichem hätte hinweisen können. Nichtsdestotrotz nahm die Familie diese Sichtung ernst. Doch diese Spur führte ins Nichts. Die Ermittler konzentrierten sich am Anfang natürlich auch auf den Ehemann Jeffrey. Dieser beteuerte, nichts mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun gehabt zu haben. Die Ermittler prüften sogar, ob Judy überhaupt in Philadelphia war, da sie zunächst den Verdacht hatten, Jeffrey könnte seine Frau zu Hause ermordet und den Ausflug nach Philadelphia einfach als Alibi genutzt haben. Doch diese Theorie wurde schnell zerschlagen, da unter anderem ein Hotelmitarbeiter Judy vor Ort gesehen hatte und auch die Überprüfung von Judys Flug ergab, dass sie wirklich von Boston nach Philadelphia geflogen war. Auf Anfrage der Polizei willigte Jeffrey einem Lügendetektortest zu, jedoch nur unter der Bedingung, dass das FBI diesen durchführte. Dies begründete Jeffrey damit, dass er nicht zufrieden mit der Ermittlungsart der örtlichen Polizei war. Das FBI schaltete sich jedoch nicht ein und entsprechend wurde auch kein Lügendetektortest durchgeführt. In den Monaten später bekamen die Ermittler immer wieder Berichte über Sichtungen von Judy. Keine dieser Hinweise konnte jedoch zu 100% verifiziert werden. Trotzdem machte es für die Ermittler den Anschein, als könnte Judy durchaus wohlauf und aus freien Stücken verschwunden sein. Diese Vermutung wurde noch bestärkt, nachdem eine Freundin von Judy aussagte, dass es für sie nicht überraschend wäre, wenn Judy sich eine Auszeit genommen hätte. Sie berichtete der Polizei, Judy wäre nicht ganz glücklich mit der Heirat gewesen. Sie sei glücklich gewesen, wie es war, und habe Jeffy nur geheiratet, weil er und seine Mutter sie sozusagen dazu gedrängt hätten. Sie liebte Jeffrey, doch ihr Leben habe sich in den letzten Monaten nicht ganz so entwickelt, wie sie sich es gewünscht hätte. Nach der Heirat habe Jeffrey seine Stellenprozente reduziert, um mehr zu Hause zu sein und unterrichten zu können. Entsprechend war er laut Judys Freundin träge geworden und Judy habe sich daran gestört, dass sie nicht mehr viel miteinander unternommen hatten. Aber würde sie deshalb einfach so verschwinden? Zumal sie eine sehr enge Beziehung zu ihren Kindern hatte und diese hatten seit jenem Tag im April ebenfalls nichts mehr von ihrer Mutter gehört. Judys Familie war sehr besorgt. Selbst wenn sie eine Auszeit genommen hätte und sie mit Jeffrey nicht mehr glücklich gewesen wäre, sie hätte sich auch nicht einfach nicht mehr bei ihren Kindern gemeldet. Familie und Freunde waren sich einig. Judy war bekannt für ihre Stärke. Sie äußerte immer, wenn ihr etwas nicht gefiel. Sie wäre nicht der Typ gewesen, um einfach wegzurennen, wenn es für sie einfach nicht mehr stimmte. Die Monate vergingen und die Familie von Judy hoffte auf ein Lebenszeichen oder zumindest auf Antworten. Noch im selben Jahr erhielt die Familie eine Nachricht, die Gewissheit geben sollte, doch nur noch mehr Fragen aufwerfen würde. Am 7. September 1997, 5 Monate nach Judys Verschwinden, gingen ein Mann und sein Sohn jagen. Die beiden waren im Nationalpark von North Carolina unterwegs, als sie neben einem Picknickplatz eine blaue Decke entdeckten. Bei näherer Betrachtung bemerkten sie, dass in der Decke ein Skelett eingewickelt war. Beides war ein wenig in Erde eingegraben, aber deutlich war das Skelett erkennbar. Natürlich riefen sie sofort die Polizei. Als die Ermittler den Fundort genauer untersuchten, entdeckten sie, dass es sich eindeutig um menschliche Überreste handelte. Die Kleidung und das Skelett waren soweit noch intakt, außer an einigen Stellen, was auf Tiere zurückzuführen war. In der Nähe des Fundortes fanden die Polizisten mehrere Löcher, in welchen verschiedene Dinge versteckt waren. In einem Erdloch fanden sie Kleidung und $80 in bar, beides in einen blauen Sack eingewickelt. In einem anderen Loch fanden sie ein Männershirt mit $87 und einer Sonnenbrille. Die Autopsie ergab, dass es sich bei dem Opfer um eine weiße Frau handeln musste, die um Ende 40, Anfang 50 Jahre alt gewesen sei. Der Gerichtsmediziner konnte die Todesursache nicht genau benennen, vermutete jedoch Stichverletzungen anhand der Untersuchung des Skeletts. Ebenso konnte nicht festgestellt werden, wann diese Frau verstorben war. Die Polizei in North Carolina bat öffentlich um Mithilfe, nachdem in ihrer Datenbank keine Vermisstenmeldung ein Treffer ergab. Zunächst blieb die Frau als anonyme Jane Doe in der Gerichtsmedizin von North Carolina. Und dann geschah etwas, was nochmals bestätigt, dass der Spruch «Bleib achtsam und schau nicht weg» am Ende jeder Podcast-Folge einfach nicht nur eine Floskel ist. Ein Arzt aus einem Krankenhaus in North Carolina sah die Nachrichten über die gefundene Frau und irgendetwas ließ ihn an diesem Bericht nicht mehr los. Sein Gefühl bestätigte sich, als ihm plötzlich wieder der Flyer in den Sinn kam, den er vor ein paar Monaten in die Hände bekommen hatte. Es war eine Vermisstenanzeige von einer Frau, die in Philadelphia verschwunden war, Judy Smith. Auch auf die Gefahr hin, dass man ihn nicht ernst nehmen würde, entschied er sich, sich bei der örtlichen North Carolina Polizei zu melden und seinen Verdacht zu schildern. Da die Polizei keinerlei Hinweise zu der gefundenen Frau hatte, nahmen sie den Tipp ernst und setzten sich mit den Kollegen aus Philadelphia in Verbindung. Und tatsächlich, ein Vergleich der Zähne des Opfers mit den Unterlagen von Judy ergab, dass es sich bei der namenlosen Frau tatsächlich um Judy Smith handelte. Für Judys Familie brach eine Welt zusammen. Sie hatten so gehofft, dass Judy noch irgendwo am Leben war. Nun hatten sie zwar Gewissheit, doch der Fund warf eine noch viel größere Frage auf. Wie um Himmels Willen kam Judy von Philadelphia in den über 900 Kilometer entfernten Nationalpark in North Carolina? Und wer hatte sie ermordet? Judy wurde in Wanderkleidung gefunden, also in ganz anderer Kleidung, als sie am Tag ihres Verschwindens trug. Die Polizei begann in North Carolina vor Ort Leute zu befragen, in der Hoffnung, dass jemand Judy gesehen hatte. Es stellte sich heraus, dass nicht nur jemand Judy gesehen hatte. In Asheville, dem kleinen Städtchen, welches an den Nationalpark grenzt und wo die meisten Wanderer mit ihrer Route starten, fanden sich sogar mehrere Personen, die Judy gesehen und teilweise sogar mit ihr gesprochen haben wollen. Eine Person in einem kleinen Geschäft bestätigte, sie habe Judy ein paar Tage nach ihrem Verschwinden in ihrem Geschäft angetroffen und mit ihr gesprochen. Dabei sei ihr nichts Ungewöhnliches aufgefallen, Judy habe sich ganz normal verhalten. Die Zeugin konnte sich jedoch noch gut an das Gespräch erinnern, weil Judy ihr erzählt habe, sie sei in Asheville zu Besuch, während ihr Mann, welcher als Anwalt arbeitete, in Philadelphia an einer Konferenz teilnahm. Andere Zeugen erzählten, sie könnten sich an eine Frau erinnern, die wie Judy aussah. Diese habe sich sogar mit dem Namen Judy vorgestellt und erklärt, dass sie aus Boston in der Region zu Besuch war. Ein Hotelangestellter in einem kleinen Hotel vor Ort erzählte sogar, dass Judy bei ihnen ein Zimmer gemietet hatte, und zwar vom 10. April bis zum 12. April. Am 10. April war Judy in Philadelphia verschwunden. Diese Aussage über das gemietete Hotelzimmer konnten die Ermittler jedoch nie zu 100% beweisen. Eines hatten die Aussagen aller Zeugen jedoch gemeinsam. Ausnahmslos jede Person, die Judy in Asheville angetroffen haben will, sagte aus, dass sie eine sehr angenehme und freundliche Frau war. Sie wirkte weder nervös noch verwirrt, sondern einfach eine normale Touristin, die ihren Urlaub genoss. Wenn Judy aus freien Stücken nach Asheville gefahren war, was wollte sie dann dort? Und was ist geschehen, dass sie schlussendlich ermordet am Wegrand eines Wanderwegs aufgefunden wurde? Liebend gerne würde ich euch diese Fragen beantworten, doch das kann ich nicht. Der Mord an Judy wurde bis heute nicht aufgeklärt und bis heute ist unklar, wieso sie in Philadelphia verschwand, um danach Monate später im über 900 Kilometer entfernten North Carolina wieder aufzutauchen. Das Geld, welches am Fundort von Judy gefunden wurde, gab den Ermittlern den Hinweis, dass es sich wahrscheinlich nicht um einen Raubmord handelte. Das Männershirt und die gefundene Sonnenbrille stammen mit großer Wahrscheinlichkeit vom Täter. Am Tag ihres Verschwindens hatte Judy einen roten Rucksack dabei, den sie immer bei sich trug, wenn sie Tagesausflüge machte. Dieser ist nie wieder gefunden worden. Um euch hier nicht einfach mit euren Gedanken alleine zu lassen, gehen wir jetzt noch die Theorien und Fragen durch, die sich rund um diesen Fall gebildet haben. Theorie 1. Judy hat alles geplant und die Konferenz genutzt, um ihren Mann zu verlassen. Einige glauben, dass Judy ihren Mann verlassen wollte und deshalb verschwand. Auch wenn Jeffrey wie auch die Kinder beteuern, die Ehe sei glücklich gewesen, können wir natürlich nicht hinter die Kulissen blicken. Die Aussage der Freundin macht natürlich stutzig. Doch es macht auch stutzig, dass Judy von Freunden und Bekannten als eine Frau beschrieben wurde, die sich den Dingen stellte und zu ihren Meinungen und Handlungen stand. Würde so eine Person wirklich einfach weggehen und auch noch den Kontakt zu ihren Kindern abbrechen? Um ihren Mann zu verlassen, hätte sie in Boston einfach aus dem Haus gehen und nicht mehr zurückkehren können. Wieso also der Aufwand mit der Reise nach Philadelphia und zusätzlich ging sie ja nochmals nach Hause, um ihre ID zu holen? Das ist doch irgendwie sehr viel Aufwand, nur um den Ehemann zu verlassen. Was meint ihr? Zudem stellt sich auch hier die Frage, was sie in Asheville wollte. Sie hatte keinen Bezug zu North Carolina oder jemals erwähnt, dass sie gerne mal zu einem Nationalpark fahren würde. Theorie 2. Judy wurde entführt. Die zweite Theorie besagt, Judy wurde in Philadelphia entführt, nach Nashville in den Nationalpark verschleppt und dort ermordet. Aber auch diese Theorie hat ihre Lücken. Wenn Judy verschleppt wurde, wieso berichteten so viele Anwohner von Asheville, dass sie Judy gesehen und sogar mit ihr gesprochen hatten? Theorie 3. Judy machte einen Ausflug nach Asheville, plante zurückzukommen, wurde dann jedoch ermordet. Wenn Judy den Trip nach Asheville geplant hatte oder an jenem 10. April spontan entschieden hatte, nach Asheville zu fahren, stellt sich auch hier wieder die Frage, wie kam sie dorthin? Nach Asheville sind es im Auto knapp 10 Stunden Fahrt, mit dem Zug oder Bus sogar noch länger. Judy und Jeffrey hatten sich abends für die Cocktailparty verabredet, darum halte ich diese Theorie für am unwahrscheinlichsten. Oder habt ihr schon mal spontan beschlossen, eine Stadt 900 Kilometer entfernt zu besuchen, obwohl ihr für diesen Tag bereits mit eurem Partner verabredet gewesen wart? Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass Judy ihren Mann verlassen hatte, stellt sich trotzdem die Frage, was ist mit ihr in Asheville oder im Nationalpark passiert? Ihr Tod war definitiv ein Mord. Mich würde vor allem auch interessieren, wie Judy nach North Carolina kam. Ihre Kreditkarte wurde nie benutzt, also ist es fast unmöglich, ihre Schritte von jenem 10. April nachzuvollziehen. Nach ihrer Identifikation machte ihr Fall Schlagzeilen, doch es meldete sich niemand, der sie auf dem Weg nach North Carolina gesehen hatte. Wie kam sie dorthin? War sie allein unterwegs? War alles geplant? Wurde sie gezwungen? War sie einfach zur falschen Zeit am falschen Ort und traf dort einen Fremden? Oder war ihr Mörder sogar jemand, den sie kannte, von dem ihre Familie nichts wusste? Judys Ehemann Jeffrey wurde im Übrigen komplett als Verdächtiger ausgeschlossen. Er war ja den ganzen Tag an dieser Konferenz und danach immer mit irgendjemandem zusammen, als sie nach Judy suchten. So wie ich von ihm gelesen habe, war er wirklich einfach nur ein besorgter Ehemann, der seine Frau um jeden Preis wiederfinden wollte. Jeffrey ist mittlerweile verstorben, doch Judys Kinder hoffen bis heute darauf, dass sie irgendwann Antworten darauf erhalten, was mit ihrer Mutter geschehen ist und wieso sie ermordet wurde. Das ist wieder einer dieser Fälle, die meine grauen Hirnzellen wirklich, wirklich beanspruchen. Fragen über Fragen und irgendwie passt keine der Theorien wirklich. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen und Theorien. Schreibt mir diese doch bitte in die Kommentare auf Instagram, Facebook und YouTube. Vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen, was in jenem Tag geschehen sein könnte. Ich bin sehr gespannt. Und nun wünsche ich euch ein erholsames und schönes Wochenende. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Bleibt sicher, bleibt achtsam und schaut nicht weg.